Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald.
Wir reden heute über die Lage syrischer Geflüchteter in Deutschland. Es gibt mittlerweile rund 820.000 Personen aus Syrien und damit ist diese Gruppe nach Menschen aus der Türkei und Polen die drittgrößte Gruppe unter den ausländischen Staatsangehörigen in Deutschland. Einer von ihnen ist jetzt hier mit mir im Podcast, Kamal Kassam. Du bist Wirtschaftswissenschaftler und untersuchst unter anderem die Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten in Deutschland.
Ja.
Jetzt ist es so, 12 Millionen Syrerinnen und Syrer mussten ihre Heimatorte verlassen und mehr als die Hälfte davon ist ins Ausland gegangen. Der Krieg währt in Syrien schon wirklich sehr lange, 10 Jahre. Und bis heute sind die Berichte zur Lage in Syrien wirklich besorgniserregend. Wie schätzen denn die hier lebenden Menschen aus Syrien ihre Lage ein? Rechnen sie denn damit, zurückkehren zu können oder orientieren sie sich eher darauf, eine neue Heimat in Deutschland zu finden, hier aufzubauen?
Ja, also die Lage in Syrien ist nach wie vor nicht nur instabil, sondern auch gefährlich. Die bewaffneten Kämpfe sind zwar großenteils beendet worden, aber die Not im Land ist immer noch gigantisch. Den Menschen in Syrien fehlen grundlegende Versorgungsleistungs- und Güter. Wasser, Strom und Kraftstoffe sind zum Beispiel in Syrien mittlerweile eine Luxusware. Außerdem ist die Sicherheitslage für viele Syrerinnen und Syrer immer noch lebensgefährlich. Ja, das Land wird vom Assad, einem Kriegsverbrecher, dessen Regime und seinen Unterstützern wie Russland und dem Iran sowie von verschiedenen bewaffneten terroristischen Gruppen kontrolliert. Deswegen lautet die Antwort auf die Frage, ob die Geflüchteten nach Syrien zurückkehren können, mit Sicherheit nein. Trotzdem besteht natürlich für manche ein gewisser Wunsch, ins Heimat zurückkehren zu können. So knapp die Hälfte der Syrerinnen und Syrer geben im Rahmen einer repräsentativen Befragung unter Geflüchteten in Deutschland ihr Bedürfnis an, dass sie immer noch stark bzw. sehr stark mit Syrien verbunden fühlen. Mhm. Allerdings ist die Rückkehr und nur unter bestimmten Bedingungen überhaupt möglich. Dazu gehört zum Beispiel das Ende des Krieges, ein Wechsel des Regimes sowie eine bessere wirtschaftliche Lage. Ja, andererseits zeigen die in Deutschland lebenden Syrerinnen und Syrer eine positive, starke Entwicklung bei ihrer Integration in die deutsche Gesellschaft sowie in den Arbeitsmarkt. Dies zeigt sich auch in der stark zunehmenden Einbürgerungsquote unter den Syrerinnen und Syrern. Und laut dem Statistischen Bundesamt stellen syrische Staatsangehörige erstmals im Jahr 2020 die zweitgrößte Gruppe unter den Eingebürgerten nach Türken. Und das entgegen dem allgemeinen Trend. Da steigt die Zahl der eingebürgerten Syrer und Syrerinnen um knapp 3/4. So von 3.900 ungefähr im Jahr 2019 auf 6.700 im Jahr 2020. Und diese Zahl wird mit großer Wahrscheinlichkeit in 2021 noch steigen. Ja, dies konnte auch so interpretiert werden, dass in Deutschland lebende Syrerinnen und Syrer einen langfristigen Plan haben, in Deutschland zu bleiben und dass sie ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder hier sehen.
Ja, das scheint mir aus solchen Zahlen hervorzugehen. Inwieweit haben denn syrische Geflüchtete aber auf dem Arbeitsmarkt denn jetzt Fuß fassen können? Also was erleichtert es ihnen auch überhaupt, eine Arbeit hier zu finden oder was behindert es?
Ja, für Geflüchtete allgemein ist der Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt nicht so einfach. Bevor die Arbeitsmarktintegration gelingen kann, müssen viele Hindernisse überwunden werden. Und dazu zählt beispielsweise die Entscheidung über den Asylantrag, die anfänglich eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Und auch im Fall einer positiven Entscheidung kommt meistens die Sorge um die zurückgelassenen Familienmitglieder hinzu. Und dazu zählt auch die Frage des Familiennachzugs. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass geflüchtete Menschen häufiger unter gesundheitlichen Problemen leiden, aufgrund von Ereignissen, die in ihrem Herkunftsland oder auf der Fluchtreise erleben mussten. Ja, abgesehen davon ist das Erlernen der deutschen Sprache der wichtigste Meilenstein im Integrationsprozess in den deutschen Arbeitsmarkt. Und hier zeigt sich in den Daten aus der Befragung des IAB BAMF-SUB unter den syrischen Geflüchteten eine schnelle positive Entwicklung der Deutschkenntnisse. So, reden wir Zahlen. Im Jahr 2019 haben knapp 2/3 der Syrerinnen und Syrer, die bereits seit mindestens 4 Jahren in Deutschland leben, gute bzw. sehr gute Deutschkenntnisse. Und dazu muss man wissen, dass fast alle Geflüchteten aus Syrien bei der Einreise überhaupt keine Deutschkenntnisse vorweisen können. Ja. Und neben der sprachlichen Barriere kommt für jene, die bereits eine Ausbildung oder einen Bildungsabschluss in Syrien absolviert haben, der Anerkennungsprozess dieser mitgebrachten Qualifikationen, der sehr auch bürokratisch und zeitaufwendig ist. Und trotz allem haben es über 40% der Geflüchteten aus Syrien im Jahr 2019 geschafft, Fuß in den deutschen Arbeitsmarkt zu fassen. Und wenn wir die Daten so genau betrachten wollen, sehen wir, dass ungefähr 60% der Syrerinnen und Syrer, die 4 Jahre oder mehr in Deutschland leben, im deutschen Arbeitsmarkt integriert sind. Und das heißt, entweder einen Job oder ein Praktikum bzw. eine Ausbildung gefunden haben. Und wenn wir einen Blick darauf werfen, wie die berufliche Stellung der beschäftigten syrischen Geflüchteten, zeigt uns, dass ca. 65% in fachlich ausgerichteten Tätigkeiten und 8% in komplexen bzw. hochkomplexen Spezialistentätigkeiten arbeiten. Allerdings ist eine erhebliche Lücke zwischen syrischen Frauen und Männern in Bezug auf die Arbeitsmarktintegration zu beobachten. So, während knapp 60% der syrischen Männer arbeiten oder sich im Arbeitsmarktvorbereitungsprogramm befinden, sind es unter den Frauen nur ca. 10%. Und diese Lücke kann man zum Teil neben Unterschieden in Humankapitalmerkmalen, wie zum Beispiel Unterschieden im Bildungsniveau sowie bezüglich früherer praktischer Erfahrung durch Familienleben und Sozialnetzwerke erklären.
Wir haben am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung ja auch ein Forschungsprojekt zu Familien aus Syrien und Eritrea, in dem du gearbeitet hast. Kannst du uns vielleicht sagen, wie das Familienleben von syrischen Geflüchteten in Deutschland aussieht und welche Art sozialer Netzwerke sie hier haben und wie das auch zusammenhängt mit der Integration in den deutschen Arbeitsmarkt?
Ja, ich arbeite am Projekt Transfer mit und Transfer steht für Forced Migration and Transnational Family Arrangements, Eritrean and Syrian Refugees in Germany. Und dieses Projekt bietet einen umfassenden Überblick über transnationale Familienkonstellationen im Kontext von Zwangsmigration. Und in diesem Projekt analysieren wir die Folgen der nationalen Familienlebens sowie die inner- und außerfamiliären sozialen Beziehungen der in Deutschland lebenden Geflüchteten. So, insgesamt wurden ca. 1450 Interviews durchgeführt, jeweils zur Hälfte mit Frauen und Männern, und 50% der Befragten stammen aus Eritrea und 50% aus Syrien. Betrachten wir den Familienstand der Syrerin, zeigt sich, dass die Mehrheit der syrischen Frauen in Deutschland in einer Partnerschaft leben. Und zudem haben die meisten von ihnen mindestens ein minderjähriges Kind. Und in einer tiefgehenden Analyse zeigt sich, dass ein negativer Zusammenhang zwischen der Arbeitsmarktpartizipation und dem Vorhandensein minderjähriger Kinder besteht, die zu Hause betreut werden müssen. Und diese Korrelation ist bei weiblichen Geflüchteten viel stärker und signifikanter als bei Männern. Ja, und kommen wir zu den sozialen Netzwerken der Geflüchteten. Wir haben Informationen über das persönliche soziale Netzwerk gesammelt. Und dazu haben wir 3 Fragen gestellt. Mit wem besprechen Sie persönliche Dinge? Mit wem verbringen Sie Ihre Freizeit? Und wer hilft Ihnen bzw. unterstützt sie in Deutschland. Ja, pro Frage konnten maximal 5 Personen genannt werden, was bedeutet, dass die maximale Größe des gemessenen Netzwerks 15 Personen betragen kann. Wir haben uns danach die sozialen Ressourcen angesehen, die dieses Netzwerk bieten könnte. Mit Hilfe von 5 Fragen oder sogenannten Ressourcengeneratoren baten wir darum, die Person in ihrem Netzwerk zu finden, die dem Befragten bzw. der Befragten in einem bestimmten Bereich helfen konnte. Ich gebe hier ein Beispiel zur Arbeitssuche. Wir haben gefragt, wer könnte oder würde Ihnen bei der Arbeitssuche helfen. Und die Leute von Ihrem Netzwerk können einfach die Personen nennen, die bei der Arbeitssuche helfen könnten. Und wenn wir die Zahlen schauen, unter den syrischen Geflüchteten, im Durchschnitt haben die syrischen Geflüchteten 2 Personen in ihrem Netzwerk genannt, die ihnen bei der Arbeitssuche helfen können. Also das größte genannte Netzwerk beträgt 9 Personen. Spannend ist aber dabei, dass sich die Zusammensetzung der sozialen Ressourcennetzwerk erheblich zwischen weiblichen und männlichen Befragten unterscheidet. Zum Beispiel 70% der Frauen haben ausschließlich Familienangehörige in ihren sozialen Netzwerken genannt, während nur 26% der Männer haben nur Familienangehörigen in ihrem sozialen Netzwerk. Also wenn ich hier Sozialnetzwerk sage, das bezieht sich auf die Arbeitssuche-Netzwerke, also auf die Personen, die bei der Arbeitssuche helfen könnten. Auf der anderen Seite auch, dass wir können sehen, dass 22% der Frauen haben nur deutsche Personen in ihren Netzwerken, während 40% der Männer haben nur Deutschen in ihren Netzwerken genannt. Wenn wir schauen, die Zusammenhänge zwischen Netzwerk und Arbeitsmarktpartizipation, da sehen wir hier einen negativen Zusammenhang zwischen Arbeitsmarktpartizipation und die Größe der sozialen Netzwerke. Und das gilt für Männer sowie auch für Frauen. Aber ein differenzierter Blick auf die Komponenten der sozialen Netzwerke zeigt, dass soziale Netzwerke, die ausschließlich aus Deutschen bestehen, eine positive Korrelation mit Arbeitsmarktpartizipation haben. Allerdings scheint ein starkes familienorientiertes Netzwerk keine wirksame Unterstützung bei der Arbeitssuche für Geflüchtete in Deutschland zu bieten.
Du hast jetzt schon über die familiäre Situation von Frauen gesprochen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor dafür, ob sie Arbeit suchen und aufnehmen. Wir wissen das ja auch beispielsweise mit Blick auf Deutschland und die starken Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, was die Kinderbetreuungsquote angeht, wie einflussreich das einfach ist. Wie sieht es dann aus bei syrischen Frauen bzw. Müttern mit kleinen Kindern in Deutschland?
Das Dilemma der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben betrifft nicht nur geflüchtete Frauen, sondern auch ist ein Problem für deutsche Frauen. Es arbeiten ohnehin mehr Frauen als Männer in Teilzeit und diejenigen, die Karriere machen wollen, müssen dafür mehr oder weniger auf etwas von Familienleben verzichten. Allerdings sind geflüchtete Frauen, also auch Syrerinnen, im Wortlaut von Thomas Liebig dreifach benachteiligt. Das heißt, dass sich die Herausforderungen addieren, denen sie aufgrund ihrer Migrationshintergrunds bzw. der erzwungenen Migration und ihres Geschlechtes gegenüberstehen. Das Potenzial von geflüchteten Frauen kann aber in vielem stärkeren Maß genutzt werden. So Studien aus OECD zeigen, dass in den skandinavischen Ländern zum Beispiel die weiblichen Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt vergleichsweise besser abschneiden als in Deutschland. Und das, obwohl auch dort die meisten bei ihrer Einreise nicht über Kenntnisse der Landsprache verfügen. Und dies erfordert mehr und bessere Programme, um die vielen weiblichen Geflüchteten, die aufgrund gesundheitlichen Problemen oder familiären Verpflichtungen nicht sofort erwerbstätig sein können, später in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und darüber hinaus ist schon bewiesen, dass ein besserer und schnellere Integration erfolgt bei geflüchteten Frauen, auch auf die Integration ihrer Kinder auswirken kann.
Was mich noch interessiert, zum Abschluss gefragt, denkst du, hat es Vor- oder Nachteile, deiner Ansicht nach, für die wissenschaftliche Arbeit, dass du selbst auch dieser Gruppe, die du beforschst, angehörst?
Ja, die Annahme ist meistens, dass Geflüchtete die Experten für ihre eigene Erfahrung sind und durch das Insiderwissen, sogenannte Insiderwissen, entstehen natürlich Vorteile von Konzipation der Studie bis zur Interpretation der Daten. Allerdings bin ich mir als Forscher und gleichzeitig Insider dem Konzept der Reflexität bewusst. Und so zur kritischen Bewertung der eigenen Forschung ist es wichtig zu reflektieren, inwieweit die eigene Identität und Weltanschauungen und Erfahrungen den Forschungsprozess vor der Konzipation der Forschungsthemen bis zur Interpretation der Daten prägen und beeinflussen können. Davon abgesehen wende ich keine qualitativen Methoden in meiner Forschung an und habe keinen direkten Kontakt mit anderen Geflüchteten. Also ich arbeite hauptsächlich mit Zahlen. Aber trotzdem mache ich mir ständig bewusst und transparent, wie meine Interaktionen mit den Forschungsthemen das produzierte Wissen prägen konnte.
Danke. Bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Es war super interessant, Kamal.
Ja, danke dir, Katja.